ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch heute mit Manuela Mock, der Prinzessin vom Main. Gastgeberin Nicole Abraham. Manuela Mock ist eine echte Frankfurter Institution. Die Prinzessin vom Main betreibt die Crossdressing-Boutique Transnormal am Basler Platz. Eine Boutique, in der Manuela Mock Träume wahr werden lässt. Ein Ort für transnormale Verwandlungen. Ein Angebot für Transvestiten und Menschen, die aus ihrem Alltag gerne mal ausbrechen möchten, heißt es auf ihrer Homepage. Manuela Mock ist eine Frau, die man so schnell nicht mehr vergisst und die jede Menge zu erzählen hat. Unter anderem war sie Bardame in der Comedy-Show Queen's Palace im HR-Fernsehen, rasende Party-Reporterin bei der Bild-Zeitung, Kolumnistin bei der Frankfurter Neuen Presse, Kandidatin beim perfekten Dinner und bei Shopping Queen. Manuela, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr über die Einladung und dass wir einen Parkplatz bekommen haben und dass der Wind mir nicht die Haare zerstört hat, sonst wäre ich nicht gekommen.
Manuela, du bist in Wiesbaden geboren, als 16-Jährige nach Frankfurt gezogen und deine Karriere begann, wenn man so will, mit einem Jürgen Drews-Konzert.
Also ich bin mit 15 hergekommen, wenn ich das so hochrechne und und dann war ich in einem Kinderheim, wo ich dann auch gewohnt habe. Daher bin ich ja auch so eine Prinzessin, weil dort hatte ich Personal. Wir hatten einen riesen Garten, einen eigenen Fußballplatz, ich hatte mein eigenes Zimmer, ich hatte ein Fahrrad, ich hatte ein Meerschweinchen, wir hatten einen eigenen Garten, ich konnte was anpflanzen. Wir hatten eine Köchin, wir mussten eigentlich gar nichts machen, außer freundlich und brav sein. Ja, also ich bin richtig toll aufgewachsen in diesem Kinderheim und dann bin ich nach Frankfurt gekommen, weil ich für die Schule und für das Kinderheim zu alt war. Das hätte mein Untergang sein können, weil im Gymnasium war nichts frei für mich. Ich war dann in einer Wohngemeinschaft. In der Realschule konnte ich auch irgendwie nicht einchecken. Da gehörte ich dann nicht zu dem Einzugskreis. Mhm. Und dann wurde ich in die Carlo-Mierendorf-Schule gestopft. Und das war für mich ein ganz furchtbarer Tag, als ich diesen Schulhof gesehen habe und diese Kinder. Und da war ich so entsetzt, weil das war für mich hochgradig asozial. Und ich habe mich dann natürlich erstmal ganz klein gemacht, weil ich das gar nicht glauben konnte, dass es so eine Welt gibt. Und auch meine Noten gingen auch direkt runter und auch in allen anderen Fächern.
Ja, aber sag mal, jetzt hast du dann eine Lehre angefangen?
Nein, wofür? Ich sollte auf die Berufsschule gehen und mit diesem Abschlusszeugnis hätte ich eigentlich nur als Zugehfrau arbeiten können oder als Küchenhilfe. Und siehe da, kaum war ich als Küchenhilfe irgendwo an der Oberschweinsstiege, ist mir der Chef hinterhergestiegen und seine Frau war schwanger und beobachtete uns durch ein Fenster, das in der Küche war, wo sie von der Wohnung reingucken konnte in die Küche. Und dann ließ sie mich vor allen Gästen den Boden schrubben, wie das Aschenputtel. Und da habe ich beschlossen, nee, da bleibe ich auch nicht. Und dann habe ich im Fundus gearbeitet, da war ich dann, 15. Und im Fundus, da ging es mir wieder so. Mhm. Ja. Und dann habe ich so wenig verdient dort, dass ich mir nicht mal ein paar Schuhe leisten konnte. Und dann habe ich gesagt, das habe ich jetzt probiert. Ich habe jetzt dreimal versucht, ein sogenanntes normales Leben auf der Basis meines Zeugnisses zu führen. Und es gefällt mir nicht. Ich war zwischendurch noch im Café Mozart in der Tönnigsgasse und ich kam da rein und da kam so ein Schrubber mir entgegen, so eine Alte, die war einfach der letzte Hammer. Und da guckte mich an und wollte mir dann irgendwas sagen und da bin ich in Ohnmacht gefallen. Und dann sagte sie zu mir, brauchst hier gar nicht rumspinnen, steh auf, wenn du nicht arbeiten willst, geh nach Hause. Da bin ich aufgestanden, bin nach Hause gegangen.
Okay, und, ja. Jürgen Drews Konzert.
Genau, da bin ich auch umgefallen. Da bin ich auch umgefallen, aber diesmal
schöne Brücke.
Da bin ich umgefallen, weil es so warm drin war. Der war in Kaiserstraße in einem Club, der hieß K52 und da ist er aufgetreten und ich bin mit Freunden dorthin gegangen, die ich aus einer Rockerdisco kannte. Da bin ich dann umgefallen. Die haben mich dann rausgetragen und dann haben die mich in ein Travestie-Kabarett mitgenommen und da saß ich dann und war einfach nur verzaubert. Ich wusste überhaupt gar nicht, was da los ist. Das war auf der Mainzer Landstraße, Ecke Zimmerweg. Und da ging die Tür zum großen Glück auf. Da könnte ich jetzt anfangen zu heulen, weil ich so ergriffen bin von diesem schönen Moment. Das vergisst man ja nicht. Ja. Und da ging die Tür auf und dann stand so eine windschiefe Frau da in der Tür. Die war in meinen Augen schon 100 und hatte eine rote Perücke auf. Da gingen so rechts und links so zwei Flügel weg, wie bei der Frau Antje aus Holland. Und dann hat die uns angegrinst, ja, und hatte so schiefe Zähne und so eine Zahnlücke. Und ich sah komisch aus. Ja. Mhm. Aber ich wusste nicht, dass es ein Mann ist. Ich habe gedacht, das wäre eine alte Schabracke. Und als ich dann da in der Ecke saß und habe dieses teure Getränk von 25 Mark damals zu mir genommen, da war ich total im Eimer, weil ich dachte, das ist ja ein Traum hier. Frauen auf der Bühne mit Hochfrisuren. Der ganze Laden roch nach Parfum und so ein bisschen puffig. Ja. Und da waren Stripperinnen, da waren Komiknummern. Also ein richtiges Revue-Programm. Und es waren alles Männer. Das wusste ich nicht.
Wann ist dir das Licht aufgegangen?
Ja, das kann ich dir sagen. Das Licht ging mir auf, als ich eine von diesen Zauberwesen an unseren Tisch setzte und meinem Freund ans Knie griff. Der hat ein Verhältnis gehabt mit der Monja. Dann hat die Monja auf einmal den Mund aufgemacht und sagt zu mir, na Schatzel. Und ich so, was hatten die für eine Stimme? Ich wusste ja nicht, dass die auf der Bühne ein Playback machen, ja. Also so ein Vollplayback zu einer Frauenstimme. Und die Monja stand da oben in einem weißen Kleid mit einer Federboa und hat auf Brenda Lee I'm sorry, so sorry gesungen. Wahrscheinlich für mich, dass sie mir den Kerl wegnimmt, ja, egal. Und an dem Abend wusste ich, ich bin hier gefangen, ich muss da wieder hin. Und dann habe ich angefangen, 25 Mark zusammen zu treiben.
Für ein Getränk,
überlege mal. Und ich weiß schon, wie Flaschen sammeln geht, glaube mir. Ja.
Aber du hast dann da auch gearbeitet.
Ja, das kommt später. Ich habe erstmal da gesessen, bestimmt 14 Tage in diesem Kabarett zum Elch und habe die Show angeguckt und habe mich an einem Orangensaft festgeklammert von 10 Uhr abends bis 4 Uhr früh und habe alle drei Shows angeguckt.
Jetzt war es ja nicht nur der Orangensaft für 25 Mark, sondern wenn man dich heute anguckt, es sind die Haare toll geschminkt. Das warst du aber mit 16 noch nicht.
Nein, also ich habe immer schon mich geschminkt und ich hieß auch hier in der Schule Miss Glitter. Und da habe ich auch direkt auf die Fresse gekriegt in der Karl-Umierendorf-Schule. Da war ich nämlich in einer Kindersendung, die hieß Phonezeit-Hit-Quiz mit Pierre Frank. Und da war ich Kinderkandidatin. Und da waren dann so Gruppen wie Smokey und halt was halt so angesagt war. Ne? Und da ich keine Autogramme mitgebracht habe, haben die mich dann verkloppt auf dem Schulhof. Das war das erste und einzige Mal, dass ich mir das habe bieten lassen. Ja? Und das war auch noch mit ein Grund, warum ich froh war, von dieser Schule wegzukommen. Mhm. Ja? Weil also eine Lady prügelt sich nicht.
Die schönen Erfahrungen waren aber im Elch.
Ja, der Elch, das war natürlich, also das Monsieur Petit, so hieß das Kabarett. Ich saß dann also wie ein Stein dort an der Bar und ich habe auch tatsächlich, das Glas hat ja schon gekocht. Ja, ich habe dann auch wieder so einen Schluck zurückgespuckt, damit es wieder hochgeht. Ja, ich konnte mir das nicht leisten. Und irgendwann, ich habe mich so gewundert, dass keiner mit mir spricht. Und auf einmal kommt ein Transvestit zu mir, der nannte sich damals Sarah Gigi. Und Sarah Gigi sah so ein bisschen aus wie Amanda Lear und hat dort live gesungen. Und da setzte sich neben mich an die Bar und hat mir eine Zigarette angeboten. Ja, und dann hat sie gefragt, sag mal du, was machst du eigentlich immer hier? Ach, und dann habe ich gesagt, ich finde euch so toll, ihr seid der absolute Traum. Und ich sitze hier und bewundere euch und die Show gefällt mir so gut. Ich möchte das ganze Jahr hier sitzen und am besten auch hier schlafen. Und ja, und dann ging der und dann auf einmal, da kamen alle Artisten zu mir. Dann haben die sich um mich geschart, ja. Auf einmal war ich da der richtige Mittelpunkt. Ich brauche doch die Getränke nicht mehr bezahlen, ja. Und die haben mich geschnitten oder gedisst oder ignoriert, weil sie mich für eine Nutte gehalten haben. Die haben gedacht, ich bin ein junges Mädchen, das auf den Strich gehen will und will denen da drin die Gäste wegnehmen. Ich wusste erstmal überhaupt nicht, was ein Strich ist. Ich wusste auch nicht wirklich, was eine Nutte ist. Und das habe ich dann alles erst erfahren, weil viele der Künstler in dem Kabarett sich ja auch prostituiert haben. Aber in einem ganz eleganten, tollen Stil. Also die haben wunderschöne Kleider getragen. Und ich habe dann da an der Bar gesessen und auf einmal wirft mir der Chef von dem Laden, der nannte sich Anna Vulcano, der Name war Programm, warf mir so einen Sack mit Kleingeld ins Gesicht und sagt, hier, wenn du hier so blöd rumsitzt jede Nacht, dann kannst du ja auch arbeiten. Och, hab's gemacht. Absolut schön war das. Am ersten Abend habe ich 500 Mark verdient. Das hatte ich ja in 5 Jahren nicht auf der Kralle.
Du hast unter all diesen Männern gearbeitet als einzige Frau.
Mhm, genau. Ja, wie gesagt, ich wurde erst diskriminiert. Als sie aber gemerkt haben, dass ich auf ihrer Seite bin, ich war eigentlich dann hinter der Bar der Kerl. Weil die Mädels haben alle da gesessen, meine Pferdchen, ja. Mhm. Und es waren alles erwachsene Männer aus Paris, aus Spanien, aus Argentinien. Manche hatten echte Brüste und die haben da animiert. Und ich habe natürlich auch mal kräftig mitgesoffen. Ja, ich danke dem lieben Gott, dass ich noch lebe. Irgendwas habe ich richtig gemacht. Ja, und ich wurde dann auch immer kesser. Ne? Also am Anfang, da war ich sehr schüchtern und habe mich auch gar nicht getraut, einen Gast anzusprechen. Und das Schlimmste, was mir nie über die Lippen kam, darf die Dame was mittrinken. Da fühlte ich mich so erniedrigt. Ja, aber dann habe ich gedacht, naja, ich frage ja nicht für mich. Ne? Ich frage ja für die Dame, weil der ist es ja auch peinlich. Also muss ich die Scheißrolle machen. Ja, aber das ging ganz schnell, weil der Ted hat mich dann auch bedroht in meinem Posten. Du Schlaftablette, du Umsatzbremse. Ja, oh je, das hat natürlich genagt. Und dann hat er mir eine vor die Nase gesetzt, die kam aus dem Milieuchen. Das war eine Animierdame. Die ist dann hinter die Theke. Na, da wurde ich aber auch ganz schnell kess. Ne? Also das kann man mir nicht meinen Job da wegnehmen. Ne? Ja, und dann wuchs ich dann in diese Rolle rein und hatte natürlich auch Stammgäste dann. Und meine Pferdchen, die habe ich dann immer so schön dahingesetzt. Ne? Und darf die Dame was mittrinken? Aber ich habe nie einen Gast betrogen. Also ich habe nie etwas aufgeschrieben, was der Gast nicht verzehrt hat. Ich hatte ja auch Gäste wie Udo Lindenberg zum Beispiel. Ja, wir hatten ja auch viel Prominenz dort. Und manchmal hast du die Prominenz auch gar nicht erkannt, war auch vollkommen egal. Ja, weil die Leute, die fühlten sich halt da wohl, weil da nicht ständig irgendwie eine Kamera auf sie gehalten wird. Heute kannst du ja nicht mehr irgendwo hingucken und du hast schon ein Handy irgendwo, das dich jagt. Ja. Und am liebsten mit Doppelkinn, und damit sie dann sagen können, oh Gott, die Frau ist total am Ende, wie sieht denn die aus? Oh, hat die zugenommen? Oh, die ist krank. Ja. Also berühmt sein stelle ich mir ganz furchtbar vor.
Obwohl die Kamera hat dich ja ein bisschen angezogen. In den 90ern ist Queen's Palace im HR-Fernsehen gestartet.
Ja.
Ein krasses Format, ich meine in den 90ern. Ja, wie bist du denn dazu gekommen, dort hinter der Bar zu stehen?
Ja, das frage ich mich auch. Das kam tatsächlich so, als dann die Kabarets so alle zugemacht haben, so nach und nach, ja, das hat mir schon sehr wehgetan. Das war für mich, als hätte man, als wäre meine gesamte Familie ausgerottet worden von einem Tag auf den anderen. Da gab es kein Kabarett und nichts mehr.
Warum
und
eigentlich?
Warum? Ging los, glaube ich, mit AIDS. Dann auch, dass die Leute halt Video geguckt haben zu Hause oder so. Oder es wurde alles so ein bisschen offener und das Geheimnisvolle war halt auch dann irgendwann weg. Ja, und die Leute, die Gäste, die waren ja auch irgendwann weg. Viele kamen ja aus der Gastronomie und das ging ja alles irgendwie auch mal eine Zeit lang so ein bisschen den Bach runter. Und ja, Queen's Palace. Ich habe da irgendwo in der Zeitung, ich glaube im Blitztipp oder so, und dann habe ich da so eine Annonce gelesen oder einen Artikel über eine neue Sendung und dass da Leute gesucht werden. Und da habe ich gedacht, oh toll, da werde ich mich mal melden, da rufe ich mal an. Da konnte man noch anrufen, da gab es noch Menschen an Telefon, da waren so Schnüre dran an den Telefon. Ja, ja, ohne Worte sowas. Und da habe ich angerufen, da wurde ich eingeladen, tatsächlich in den Funk. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier so eine Mappe und das sind so Künstler, die würden da wunderbar hinpassen. Und da habe ich da so Travestie-Leute gezeigt, ne, und habe dann erzählt, was die alles können und wie toll die sind. Ja, hat sie sich das so angeguckt und sagt, wir melden uns dann bei ihnen, ne. Ja, und dann haben sie sich tatsächlich gemeldet, aber es wurde keiner von den Travestie-Leuten genommen, sondern die wollten mich als Barfrau. Und so kam ich dazu. Ich habe auch jedes Mal 200 Mark bekommen für den Probentag und für die Sendung dann. Und ich habe die Bar gemacht und die Bar war eine Bierbar. Ich hatte eine drehbare Bar, ja. Also mir hat sich auch immer alles gedreht nach so einer Sendung, auch bei den Proben, wir waren immer hackedicht, das war immer toll. Am ersten Tag hatte ich eine Sprechrolle, die ist aber direkt flach gefallen, weil es war eine Live-Sendung und wir hatten einen Fakir und der Fakir sollte dann sich an meiner Bar irgendwie einen Dolch in den Hals stecken und der ist aber gar nicht gekommen, weil der im Hotel eingeschlafen ist. Wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt. Das war ja gefährlich, die Sendung, weil das war ja wirklich alles live.
Ja, ja, und die verschob sich auch immer um einige Stunden nach hinten.
Das war eine tolle Zeit. Und dann gab es ja noch die Sendung Herrchen gesucht. Da stand dann die Trommel von den Lottozahlen, stand dann im Flur. Und dann kam Herrchen gesucht, da war der ganze Flur voll gepisst, weil die Hunde so aufgeregt waren. Und ich mit meinem goldenen Kleid da durch, ja, muss ich immer hochheben, damit ich nicht durch die Pisse laufe. Ja, war so lustig.
Der Laden. Ja, den Laden gibt es seit 25 Jahren.
Ja.
Das Transnormal am Basler Platz.
Genau.
Und wie du dazu gekommen bist, darüber sprechen wir gleich. Und jetzt darf ich erstmal den ersten Musikwunsch erfüllen. Manuela, was darf sein?
Womit fangen wir an? Wenn du sagst Laden und Travestie, dann würde ich doch sagen mit der Mary Rose.
Wunderbar. Und welcher Titel?
Ja, Die Königin der Nacht. Und den habe ich tatsächlich geschrieben für die Mary.
Wie kam es denn dazu?
Nach einer durchzechten Nacht im Pulverfass. Ich bin mit der Mary immer gerne ins Kabarett Pulverfass in Hamburg. Mary habe ich damals kennengelernt durch Freunde. Mary war eine wunderbare Freundin immer. Die ist, also Mary Rose ist für mich die beste deutsche Sängerin. ein ganz toller, humorvoller Mensch. Und ja, und dann heißt er auch Simpson. Sie sagte immer Simpson zu mir, weil ich ja die Haare so hoch habe wie die Frau Simpson. Ne? Also Mary kennt mich nur, Manuela Mock kennt die nicht, ne? Aber die Frau Simpson, die kennt sie. Ja, und dann hat sie gesagt, schreib mir doch mal ein Lied. Und dann habe ich dann ein Lied über einen Travestiekünstler geschrieben und das hören wir jetzt.
Mary Rose mit Königin der Nacht, gewünscht von meinem HR2-Doppelkopfgast Manuela Mock.
Wenn's dunkel wird, steht er erst auf. Und dann legt er sehr geschickt sein Make-up auf. Hohe Schuhe, bunte Kleider hat er ausgewählt, weil dort, wo er hingeht, nur die Schönheit zählt. Er ist die Königin der Nacht. All ihr Tristesse, hier ist das Leben voller die Welt der Travestie, ein Wesen voller Fantasie, hier wird die Nacht zum Tag gemacht. Er ist die Königin der Nacht, liebt dieses Leben voll Magie und bunter Macht. Er ist der Star im Kabarett, hat manchem schon den
Mary Rose mit Königin der Nacht, gewünscht von Manuela Mock, der Prinzessin vom Main oder auch eine echte Diva, so der Titel ihres Buches von 2011. Manuela, was macht eine Diva eigentlich aus?
Ja, guck mich doch an. Also eine Diva ist für mich jemand, der extravagant ist, humorvoll und der auch was kann. Einfach, ja, humorvoll. Also ich sehe sowieso das ganze Leben mit einem knipsenden Auge, weil das ist alles im Prinzip lustig. Es kommt immer halt drauf an, was du draus machst. Manche Leute nehmen sich unglaublich ernst und merken überhaupt gar nicht, wie blöd sie sind. Von mir aus kann jeder größer, schöner, dünner, erfolgreicher sein wie ich und schneller. Und ich will gar nicht schnell sein. Ich will auch gar keinen Erfolg und ich will auch nicht dünn sein. Ja, ich bin ich und ich brauche auch nirgendwo hin, weil ich bin ja schon da.
Wie entstand dann jetzt die Idee zur Damenboutique für Herren bzw. die Crossdressing-Boutique?
Ja, ich bin tatsächlich in dem Kabarett ja immer umgeben gewesen von Männern in Frauenkleidern. Aber dann fiel mir auch mal auf, dass da auch Männer reinkamen, die jetzt nicht so perfekt geschminkt waren. Also die sahen eher aus wie so ein Zugunglück.
Mhm.
Und da fiel mir auf, ja, die könnten Hilfe gebrauchen. Also ich konnte mich auch nicht schminken, ganz ehrlich gesagt. Also als ich im Kabarett gearbeitet habe, da musste ich ja auf die Bühne und mit den ganzen Jungs, die hatten ja 10 Pfund Schminke im Gesicht, die sahen aber auch ganz toll aus. Und ich mit meinem Pipi-Mädchenkleid und dem blöden Pferdeschwanz und ein bisschen Mascara, ja, das ging aber ganz schnell vorbei. Da habe ich mich immer direkt aufgerüscht. Da haben die Jungs mir geholfen. Und das habe ich dann gelernt, also von einer Stripperin aus Brasilien, die war bildschön, die hat mich geschminkt und da gibt's ein Foto, das so schön habe ich nie wieder ausgesehen im ganzen Leben. Jahre später oder fast schon Jahrzehnte habe ich mir gedacht, ich eröffne so einen Laden. Ich wollte aber nie einen Laden haben. Und eine Freundin von mir, die hat gesagt, ach Manuela, guck doch mal, hier ist so ein kleines Lädchen, das wäre doch was für dich. Und ich, nee, ich will keinen Laden, ich will auch überhaupt nichts. Ja. Verantwortung vor allen Dingen schon mal überhaupt nicht und ich will auch nicht jeden Tag irgendwo hingehen. Ja, und dann bin ich halt doch hingegangen und habe mir das angeguckt und das ist so ein süßer Laden. Und das Haus gehörte damals der Familie Steigenberger, Frankfurter Hof, kennt man ja in Frankfurt. Und dann bin ich dort ins Büro und hatte einen Bürgen, weil ich ja gar kein Geld hatte, habe den Vertrag unterschrieben. Ja, und dann ging's los mit vereinten Kräften und da haben mir auch Freunde geholfen. Die Monja aus dem Kabarett, meine lebenslange Freundin fürs Leben, der Werner, hat die Gardinen genäht und der Ingo hat immer frische Blumen mitgebracht und hingestellt. Also jeder hat mir da geholfen, die haben alle gewerkelt und gestrichen und habe das dann eröffnet und am ersten Tag habe ich gedacht, was mache ich eigentlich hier? Und dann kam auch tatsächlich am Samstag der erste Kunde und wollte Dienstmädchen sein. Ja, von sowas überhaupt gar keine Ahnung.
Ja, dann ja, mal los, ne?
Genau. Und da hat man natürlich, deswegen heißt mein Laden ja auch transnormal, weil ich mit Fetisch nichts am Hut habe. Fetisch ist ja schon wieder die sexuelle Ecke. Mhm. Ich will mit Sexualität nichts zu tun haben und ich habe auch mit den Kunden und ihrer Sexualität nichts zu tun. Das glaubt mir fast niemand, aber es ist so. Und dann kam der Erste an und sagte, ja, will Dienstmädchen sein. Ich habe gesagt, hier kannst du dich normal anziehen. Ja, Dienstmädchenkleidung habe ich nicht. Wie wäre es mit einer weißen Bluse, schwarzer Rock und flache Schuhe? War er einverstanden. Und ab dem Tag habe ich da nur Ding-Dong, Ding-Dong an der Tür, auf, zu. War herrlich. Und dann kam ein Typ an, hat mir einen Koffer mitgebracht. Soll mal da reingucken. So, was ist denn da drin? Mach ich den Koffer auf, sind da Gasmasken drin. Sag ich, sag mal, hast du nur einen an der Waffel hier? Ja, ob ich die für ihn verkaufen könnte? Ich bin doch kein Second-Hand-Laden, mach dich raus. Oh, ja, da gab es alle möglichen Leute. Und dann, ja klar, weil die probieren es halt. Ja, ne? Aber ich habe es voll durchgezogen, 25 Jahre, transnormal, alles normal. Und mittlerweile bin ich aber auch schon von dem Normal im Kopf auch weggekommen. Ich begrüße und umarme auch Fetischleute, weil bei mir gibt es halt keinen Fetisch. Aber wenn du Sachen hast, die kannst du gerne mitbringen. Und wenn du auf eine Party gehen willst und sexy angezogen sein möchtest oder auch irgendwo mal ein schönes Wochenende dir machen willst, extravagant, bringe ich dich hin. Ich bringe dich auch ins Pornokino und hol dich wieder ab. Hauptsache, du bist ordentlich geschminkt und ordentlich angezogen. Was du machst, ist mir egal. Ich bring dich auch einen Puff, ist mir wurscht.
Das heißt also, das gehört schon zu den besonderen Dienstleistungen.
Ich mache alles, aber nicht mit jedem.
Was bietet Transnormal denn noch?
Ja, wir machen Events. Also wir haben, durch Corona ist mir ja der ganze Laden verrutscht. Man hat mich gezwungen, 2 Jahre Miete zu zahlen. Das hat das System, der Staat hat mich gezwungen. Ich durfte aber keine Einnahmen generieren. Dann bin ich zum Jobcenter. Und dort bin ich auch unterstützt worden. Und ich komme auch momentan nicht mehr so richtig hoch. Also wenn ich kurz vorm Ziel bin, dann macht's bumm und dann kracht's wieder zusammen. Mhm. Weil man kann ja nichts mehr heutzutage voraussehen. Das sind die Lieferketten. Die sind halt zerstört.
Genau. Ja. Und es gibt ja besondere Dinge bei dir. Also zum Beispiel High Heels auch in Größe 48?
Ja, aber ich verkaufe keine Waren. Also ich bin kein Geschäft, wo du reingehst und was kaufst. Ich habe auch keine Öffnungszeiten. Ich mache nur Termine und viele Kunden wollen ja auch alleine sein oder sie wollen was erleben. Dann gehe ich mit denen spazieren, einkaufen. Wir gehen auf Partys, wir gehen in Cafés, wir machen Weiberabend und ich bringe dich auch zu einer Domina und gebe dich da an der Tür ab. Ja, da bist du glücklich, glaub mir. Das ist für mich ja auch ein toller Einblick in andere Menschens Leben.
Ja.
Ja. Denn, weil ich ja vorhin schon sagte, ich habe mit Sexbusiness nichts zu tun, aber ich mag die Sexarbeiterinnen und ich mag gerne auch Dominas. Das sind spannende Frauen und ich habe eine Freundin, die ist über 80, die hat auch als Domina gearbeitet. Das hat ihr aber auch Spaß gemacht. Die hatte genug Kohle von Haus aus und die hatte, wenn du Domina bist, musst du ja so eine Stimme haben, hier, pass mal auf, Vogel.
Und die hat so gesprochen. Ja, hallo? Ja, ab 100. Das sage ich dir, wenn du hier bist, du Schwein.
Wir haben nur gelacht, ja. Also ich sage dir, ich wäre auch eine gute Domina, aber eine Komik-Domina. Sowas gibt es vielleicht noch gar nicht.
Ja, vielleicht wäre das ein neuer Geschäftszweig.
Ja, würde mir Spaß machen. Also ich scheuche gerne Leute rum und ich habe auch gern Personal.
Diskretion.
Diskretion immer.
Immer.
Immer, ja.
Aber wenn jetzt die Leute mit dir unterwegs sind, es fällt halt schon auf.
Ja, aber es fällt angenehm auf. Wir werden auch überall mit offenen Armen empfangen. Wie man in den Wald hineinruft, ruft es auch wieder raus. Wenn du ordentlich angezogen bist und dich ordentlich benimmst und nicht wie ein wildgewordener Handfeger darum machst, dann passiert ja auch nichts. Und wenn jemand eine Frage stellt oder fragt, ist das Mann oder Frau, ist ja krass, oder? Ja, dann sage ich, das ist ein Mann, der sich als Frau fühlen möchte und auch mal ausprobieren, wie das so ist mit hohen Schuhen oder mit Sneakers und einem Rock und so. Ah, krass. Ja, also kommt überhaupt nichts Schlimmes rüber, also von den Leuten. Einmal nur im Bahnhofsviertel ist es passiert, aber das hätte auch im Westend passieren können. Da hat jemand, so ein junger Mann von vielleicht 13 oder 12, meine Kundin angeguckt und hat gesagt, scheiß Transe.
Wow.
Und dann habe ich zu ihm gesagt, warum beschimpfen Sie denn die Dame? Weil es eine scheiß Transe ist. Okay, gut. Naja, da muss man mitleben. Aber das ist auch wirklich in den 25 Jahren nur einmal vorgekommen.
Aber du bist auch so eine Art Beschützer in dem
Absolut.
Moment,
Absolut, ich bin der Schäferhund für meine Damen.
Manuela, hat sich irgendwas verändert beim Publikum, also bei den Damen, die zu dir kommen, in den letzten 25 Jahren?
Naja, es ist halt jeder Mensch individuell. Mhm. Also ich habe so viele unterschiedliche Menschen bei mir und manche werden so richtig zu Möbelstücken und Haustieren. Das ist ein Beruf, den ich mir da von Herzen auserwählt habe, der mich unheimlich glücklich macht, weil ich will nichts Böses. Ich möchte nur was Gutes für den Kunden. Bei mir ist noch nie jemand rausgegangen und hat gesagt, das war aber scheiße hier oder ich habe mich geärgert oder man diskutiert mit mir auch nicht über Geld. Das finde ich sehr unromantisch. Ist ganz klar, dass du mich bezahlen musst. Aber die Kunden, die werden zu Freunden. Und ich habe noch nie jemand rauswerfen müssen. Ich habe nie irgendwie mit jemandem irgendwie böse Worte gewechselt. In dem Moment, wo du bei mir zur Tür reinkommst, ist das Leben schön. Ich mache es noch schöner. Nicht nur optisch, sondern auch innerlich. Weil die Menschen, die Männer heute, die Kunden, die zu mir kommen, sind natürlich viel gestresster wie früher. Das fällt mir immer deutlicher auf, dass viele Menschen Burnout, Depressionen, Anxiety, schlimme Erlebnisse in der Kindheit. Männer sprechen da ja nicht drüber, Frauen eher. Aber auch wie groß der Missbrauch ist, wie Kinder, Jungs missbraucht worden sind. Und ich habe auch einen Pfarrer, der ist verstorben. Der kam jahrzehntelang zu mir. Leider hat er sein Ziel nicht mehr erreicht. Er wollte sich zur richtigen Frau umwandeln lassen. Und dann ist er gestorben. Das sind alles Schicksale und Menschen, die mir begegnet sind, sind ja auch schon einige meiner Kunden verstorben. Und wenn ich an die denke, das sind sie auch wie Familienmitglieder. Und dann habe ich auch teilweise noch Kleider von verschiedenen Kunden. Da weiß ich, ach, das blaue Abendkleid, das ist von der Claudia und das Kleid ist von der lieben, guten, alten Erika und das ist noch ein Pausenkleid von der Monja aus dem Elch und ich selber habe auch noch mein Kleid, da war ich 15 Jahre alt, wo der Ted mir mein Bühnenkleid genäht hat, aus rotem Samt auf Marilyn Monroe, das habe ich heute noch, passe ich auch noch rein, also ich war immer so fett.
So nach deinem Gefühl, was würdest du sagen, sind die Menschen offener geworden, was Transgender angeht oder Crossdressing?
Ich würde sagen, die ganze Gesellschaft hat sich verändert. Und auf der einen Seite gefällt es mir, dass man offener leben kann, dass man die Menschen, die verschiedene Lebensarten präferieren oder sich entfalten wollen, es nicht mehr so ganz so schlimm haben. Aber trotzdem, auf einem Dorf oder in einer Kleinstadt musst du dich heute trotzdem immer noch und gerade deswegen noch verstecken. Was ich ein Unding finde, weil es hat doch jeder das verdammte Recht, sein Inneres nach außen zu kehren. Kein Mensch sagt irgendwas, wenn jemand auf der Bühne steht, aber in dem Moment, wo es wirklich ernst wird und da haben auch transsexuelle Frauen oder auch transsexuelle Männer, die haben es vielleicht ein bisschen einfacher in dem Moment, aber in der Gesellschaft so richtig ankommen, ist schwierig. Man steht trotzdem noch wie ein Exot im Rampenlicht und man muss sich, trotzdem man Frau ist, immer noch als Mann beweisen und dann muss man auch noch in Frage stellen lassen von irgendjemand, der gar keine Ahnung hat, irgendwelche Paragraphen, Korinthenkacker. Das geht nicht sowas. Und viele Psychologen oder Ärzte, die haben auch von dem Thema überhaupt gar keine Ahnung. Du kannst es nicht messen mit Paragraphen oder mit Gerichtsurteilen. Das ist gegen die Würde des Menschen. Und auch war ich mit einer transsexuellen Frau befreundet. Da war ich so 17, wo ich die kennengelernt habe. Da war das ein Junge, ein bildhübsches Mädchen. Und ich habe selber erst nicht gemerkt, dass die Regina ein Junge ist, ja. Und die hat sich damals schon angleichen lassen. Und dann war sie richtig Frau. Und dann ging es aber erst mal abwärts. Dann hat sie sich mal kurz prostituiert. Viele rutschen ja auch in die Prostitution ab, weil es eben keine Chance gibt als Sekretärin oder als Chefin. Ja, das war halt das Rotlichtmilieu für viele Transvestiten. Auch so der transsexuelle Frauen und Stripperinnen, so der Rettungsanker. Weil da haben die richtig Kohle verdient. Aber du kannst ja heute nicht, wenn du, sage ich mal, in der gehobenen Position bist und du lässt dich angleichen, weil du innerlich und äußerlich Frau bist. Ja, es ist schon schwierig, weil jeder weiß es ja.
Manuela, Zeit für unseren zweiten Musikwunsch.
Oh ja.
Taufrisch auf dem Markt ist das neue Album von Tommy Train.
Genau, genau. Da hören wir jetzt einen tollen Song.
Welchen denn?
Das weiß ich gar nicht mehr. Was habe ich denn da ausgesucht?
If I Die Tomorrow.
Oh, wenn ich morgen sterbe. Ja, genau. Ja, das ist unser gemeinsamer Wunsch. If I Die Tomorrow, dann würden wir wahrscheinlich dann auch wieder zusammen sein, weil das ist ein wunderbarer Mann, der in meinem Leben schon 14 Jahre existiert, den ich nie wieder hergebe und er mich auch nicht. Und der beste Mann aller Zeiten. Er ist nicht nur Musiker, sieht klasse aus, ist ein Rockstar. Nein, er ist auch ein toller Handwerker. Und ja, ich liebe ihn einfach. Und er mich. Was will man da sagen?
Und gleich hören wir noch mehr über Tommy Train, der wohnt nämlich in L.A.
Ja, weit weg.
Für Manuela Mock gibt es jetzt If I Die Tomorrow von Tommy Train.
Tomorrow.
Tommy Train mit If I Die Tomorrow, ein Musikwunsch von meinem heutigen HR2-Doppelkopfgast Manuela Mock. Neben den Fernsehauftritten, auch in der Doku Udo und ich ganz mein Ding zu seinem 70. Geburtstag und deinem Geschäft in Frankfurt, hast du auch ganz viel mit Musik zu tun, Manuela.
Ja, also ich habe ja immer schon gern gesungen. Das fing im Travestie-Kabarett damals an. Da durfte ich noch nicht so, weil da war ich eigentlich so ein Pipi-Mädchen mit einem Lied. Und wer will denn in ein Travestie-Kabarett gehen und da ein Mädchen mit einem Lied singen?
Das stimmt.
Angucken. Ja. Langweilig. Mhm. Also ich fühlte mich da auch nicht so als Künstler unbedingt. Aber ich habe immer gerne das Eröffnungslied gesungen. Und am besten konnte ich singen, wenn keine Leute da waren. Da bin ich schon um 21 Uhr.
Ist ja nicht gerade zielführend.
Nein, wie gesagt, es wollte keiner hören. Und ich habe mich auch nicht so getraut, weil ich war nicht so selbstsicher. Mhm. Ich habe zwar eine große Klappe und ich kann auch auftreten, aber ich kann jeden verstehen, der auf der Bühne steht und dann versagt. Das ist mir zum Glück erspart geblieben, weil ich ziemlich früh Confidence bekommen habe und auch Support. Ich habe mich halt selber trainiert und habe mich dann auf die Bühne gestellt und habe mir das Mikrofon selber eingestellt. Dann habe ich mir 3 Piccolos aufgemacht, 1, 2, 3, ab in den Hals und dann bin ich auf die Bühne und dann habe ich gesungen. Und das war krass gut. Aber es wollte ja, wie gesagt, keiner hören. Aber ich habe mir mal vorgestellt, der Laden ist voll und dann gibt's Applaus. Dann habe ich mich verbeugt, habe einen Knicks gemacht, habe meinen Fans gewunken, war kein Schwein im Laden. Ja, und dann war ich richtig aufgepolstert. Und dann bin ich tatsächlich auch in ein Hotel gegangen, in eine Hotelbar. Und dort am Wiesenhüttenplatz, das war das heutige Le Meridien Hotel, da war ein Pianist, der hieß Conny Scheffel. Und der Conny Scheffel, der kam ja mit seinen Noten, mit seiner Aktentasche, kam der da anmarschiert und hat sich ans Klavier gesetzt und hat da mittags gespielt. Wunderschön. Und ich habe da gesessen mit 15, 16 und dann war ich ganz kessen. Da bin ich zu dem Conny ans Klavier, sag ich, sag mal, kann ich mit dir mal singen? Ja, klar. Und dann durfte ich mit dem Conny Scheffel am Klavier singen. Ach, das war toll. Das habe ich jetzt wieder so ein bisschen wiederbelebt. Also jeder singt ja auch Karaoke und so, ne? Und da mein Freund in Hollywood ja ein Tonstudio hat und mich da auch unterstützt und fördert, dann machen wir uns schon mal die eine oder andere Flasche Rotwein auf oder auch Weißwein oder auch Sekt und dann produzieren wir Titel.
Als wir den Termin ausgemacht haben, warst du gerade in L.A. in diesem Tonstudio.
Ja.
Was sind das für Songs?
Der Song, den gibt es nur einmal und wurde auch nur einmal aufgenommen, also ein Take. Das habe ich mir direkt ausgedacht in dem Moment, wo ich es gesungen habe. Und dann kam ich dazu, so ein bisschen so von innen heraus, mir etwas vorzustellen, dass man in einer Bar sitzt und man ist der Letzte, der da an der Theke hängt und die Sonne geht auf und hängt schief und der Mond hängt auch schief, alles hängt eigentlich schief und ja, lass es langsam angehen, mach was für dich, lebe und sei dankbar. So, das ist so mein Credo im Leben. Also ich bin nicht jemand, ich kann ja auch einen Faschingssong schreiben. Schreiben kann ich sehr gut, ich kann auch sehr gut texten und dichten, aber am liebsten habe ich es, wenn ich so spontan was mache und dann kommt es ja auch immer drauf an, mit wem du das machst. Es gibt ja Menschen, mit denen kannst du nicht arbeiten, da kriegst du keinen Ton raus. Oder es gibt auch so Perfektionisten. Also als wir einen Song aufgenommen haben, da kam die kleine Bella, unser Hund, und hat erstmal das teure Mikrofon umgeschmissen.
Richtig so.
Ja, weil da so viele Kabel am Boden waren. Spaghetti. Ja, und der Hund dadurch, bumm, Mikro umgefallen. Aber wir haben es wieder aufgestellt und haben auch ein anderes Mikrofon verwendet. Und dann ist auch jemand da, der alles mixt. Und du bist ja auch abhängig von der Technik. Ja?
Wäre das was, eine Karriere als Sängerin? Ich möchte ganz kurz Walter Mörs ins Feld führen, der ein sehr berühmter Autor ist. Aber keiner weiß, wie er aussieht und was er tut. Du könntest also auch versteckt bleiben.
Es gibt ja ganz viele Leute, die undercover was machen. Vielleicht mache ich das ja schon und keiner weiß. Wer weiß. Die Prinzessin von Main, die hängt ja auch nicht alles an die große Glocke, ne? Ich habe ganz tolle Pläne. Aber da darf man vorher gar nichts sagen, weil dann geht's sowieso schief.
Na, das wäre meine nächste Frage gewesen. Hast du Pläne für die Zukunft? Was können deine Fans erwarten, die Kundinnen?
Die Zukunft? Welche Zukunft meinst du denn jetzt genau? Also die Zukunft, die ist, dass ich jetzt nachher durch diese Tür durchgehe und wenn ich es noch zum Auto schaffe, dann bin ich schon King. Du kannst nichts planen.
Du lebst also im Hier und Jetzt?
Absolut. Also ich habe ja auch keinerlei Sicherheiten. Ich habe ja auch kein geregeltes Einkommen. Ich lebe manchmal von der Hand im Mund und ich werde oft eingeladen. Da bin ich sehr dankbar. Bin heute Abend auch eingeladen von einem guten Freund aus dem Bahnhofsviertel. Da war ich gestern schon was essen und ich bin fast jeden Tag zum Essen eingeladen. Ob das jetzt privat ist oder im Restaurant. Ich könnte zum Beispiel Restauranttester werden, aber ich bin bestechlich. Nach 3, 4 Wein schreibe ich dir, was du willst. Nein, ich bin da sehr dankbar und man braucht im Prinzip gar nicht viel Geld haben. Karriere bin ich überhaupt nicht dran interessiert. Was ich gerne machen möchte, wirklich von Herzen gerne, ich würde gerne Menschen, die jetzt jünger sind, zeigen, wie schön das Leben sein kann und wie es mal war, weil es gibt keine Kabarets mehr und es gibt auch so Einblicke in bestimmte Milieus nicht. Und ich glaube, dass ich auch vielen Managern und vielen verkopften IT-Leuten oder Mathematikern und auch Politikern mal so richtig zeigen kann, wo der Hammer hängt. Und ich kann sehr gut reden. Ich will kein Speaker sein, weil die meisten Speaker lügen sich einen in die Tasche. Es geht ja nur um Rolex, Ferrari und eine Weltreise. Braucht kein Mensch, hatte ich alles schon übrigens. Aber so von einem Tag auf den anderen, das finde ich ganz toll. Ich zahle auch nichts mit Kreditkarte, ich habe überhaupt gar keine, beziehungsweise habe ich sie noch nie genutzt. Und das kann sein, heute und morgen. Es ist wie eine Taube auf der Fensterbank, die kommen immer wieder. Manchmal kommt auch keine Taube. Also ich kann dir nicht vorher sagen, wovon ich lebe. Weil viele Leute interessiert das, kann man denn von so einem Laden leben? Das ist das Einzige, was die erste Frage von Menschen, kann man davon leben? Es geht immer nur um Geld. Klar, Geld ist wichtig, Geld brauchst du, um dir ein Dach über dem Kopf zu leisten. Aber du kannst es auch ganz schnell verlieren. Und dann siehst du, dass Geld nicht alles ist. Wenn du keine Freunde hast, die dir dann die Tür aufmachen, wenn du kein Geld mehr hast, dann hast du auch keine Freunde mehr. Das ist so. Ich kann nur jedem raten, immer so ein bisschen sparen für einen regnerischen Tag und nicht über die Verhältnisse leben und nicht ständig alles haben wollen, weil wir haben so viel und es gibt so viele Dinge auf der Welt, die so überflüssig sind. Man kann recyceln, man kann upcyceln, man kann Sachen vom Sperrmüll holen, man kann Secondhand-Klamotten kaufen. Man muss nicht immer Markenklamotten haben. Ich kann es verstehen, wenn es jemand braucht, um sich eine Identität zu schaffen, aber das ist dann eine falsche. Also ich trage gerne Sachen, am liebsten, wo mein Name draufsteht.
Gibt es irgendetwas in deinem Leben, das du bereust? Irgendwas, wo du sagst, nein, ach, da würde ich gerne die Zeit zurückdrehen?
Nein.
Gar nichts?
Nein, überhaupt nichts. Das Einzige, wo ich gerne die Zeit zurückdrehen würde, das kann ich dir sagen, ich hätte freundlicher und lieber zu meiner Mutter sein sollen. Da würde ich gerne die Zeit zurückdrehen, weil, ja, das hätte sie verdient, weil das war die beste Mutter der Welt. Ich habe mich ja dann sehr um die Ingrid Steger gekümmert. Das war dann meine Aufgabe, weil ich mich um meine Mutter nicht gekümmert habe. Da, glaube ich, hat mir der liebe Gott die Ingrid geschickt.
Das ist auch sowas, ne? Stars und Sternchen sind bei dir ein- und ausgegangen. Ja, ne? Udo Lindenberg war ja schon im Elch, dann, seitdem kennst du den ja schon. Und wir reden hier von den Jakob-Sisters. Ja. Dann hatten wir Ingrid Steger, das war sogar deine Trauzeugin.
Richtig, ja. Die Ingrid. Also die Ingrid habe ich schwer verehrt. Da war ich so 15 und ich habe gar nicht Klimbim geguckt. Aber ich hatte eine Schallplatte, weil bei uns im Kabarett wurde Ingrid parodiert von einem Travestiekünstler. Und so kam ich auf die Ingrid. Und dann habe ich dann das auch gemacht. Dann habe ich dann, bei mir wollte ja wie gesagt keiner sehen. Dann bin ich dann nach Hause gegangen und habe mir eine Haarbürste genommen, habe mich vor den Spiegel gestellt und habe zu Ingrid Steger Platte Parodie gemacht. Ach, deine Lippen, die küssen so feucht. Habe ich vor dem Spiegel gestanden und fand mich ganz toll. Ich habe mir auch eine Perücke gekauft für die Ingrid, hatte dann die Frisur. Und dann habe ich Ingrid gespielt. Und tatsächlich, obwohl ich war ja sehr, sehr viel unterwegs und ich habe ja auch viele Dinge gesehen im Leben, wo andere wahrscheinlich nicht hinkommen, ob das jetzt Hollywood ist oder irgendwelche anderen tollen Reisen gemacht habe und auch tolle Kabarets und Konzerte. Also ich habe Shirley Bassey kennengelernt, Frank Sinatra. Ich habe immer Glück gehabt. Ich habe so ein Schwein gehabt, das kannst du dir gar nicht vorstellen, dass ich die Zeit auch hatte. Dass ich die Zeit hatte, diese Stars, die ich so verehrt habe, nicht nur sehen zu dürfen, sondern auch befreundet zu sein. Mit Eartha Kitt war ich 27 Jahre befreundet. Mhm. Das brauchen Menschen, die im Showbusiness sind und berühmt sind, die brauchen normale Freunde. Die brauchen nicht jemanden, der neben ihnen steht und ständig mit aufs Foto will oder irgendwo in eine scheiß Reality-Show rein möchte. Das ist so ein Kokolores. Berühmte Leute brauchen normale Leute, um sich zu erden. Das sehe ich auch in Hollywood. Also wenn ich da mal aufwache so und ich mache die Augen auf, dann steht plötzlich einer da, der holt gerade irgendwas und ja, der ist halt berühmt. Den kennt man aus dem Fernsehen, aus dem Film. Mir ist das egal, wer das ist. Der interessiert mich überhaupt nicht. Das ist ein ganz normaler Mensch. Der hat genauso viele Probleme wie andere normale Leute, vielleicht sogar noch mehr. Ich habe ja auch mal Britney Spears begleitet. Ich habe auch Madonna begleitet. Ich war überall. Und ich will auch damit nicht angeben. Ich will nur sagen, ich habe erlebt, wie die behandelt werden und vor allem, wie die Entourage sich da aufführt. Das ist unterste Schublade. Das ist Gosse. Sowas ist ehrlos. Du wirst von jedem und von deiner eigenen Familie verraten und verkauft. Und dann kommt so eine Ullknudel wie ich daher und ich will nichts. Und das merken die. Ich will nicht dein Fame, ich will nicht dein Geld. Die Eartha Kitt, die war Multimillionärin. Wir haben uns das geteilt, wenn wir essen gegangen sind. Da habe ich gesagt, Eartha, yes. Also, wir gehen doch essen heute. Yes, who is paying? Und er sagt, ich glaube, der Produzent. Oh, if the producer is paying, we have to eat a lot. Und da haben wir schön gefressen. Und dann haben wir auch noch ins Tupperware alles mitgenommen. Und da gab es Chateaubriand und Salade d'Endive und Champagner. Ja, aber wenn wir selber bezahlt haben, dann haben wir uns das geteilt. Und wenn man irgendwo im Theater war oder irgendwelche Dreharbeiten, dann hatte ich immer Nüsschen, weil die Ursa wollte immer Nüsschen haben. Also immer in meiner Jacken- und Manteltasche hatte ich immer ein paar Nüsse. Also keine salzigen, sondern ganz normale Nüsse. Dann hat sie meine Hand so gedrückt und da wusste ich, jetzt geht's abwärts, jetzt müssen wir hier raus. Und das ist eben der Zusammenhalt. Das war bei der Ingrid genauso. Ich habe die Ingrid, oh meine Ingrid, furchtbar. Wie man die Ingrid behandelt hat, ja. Eine Ikone. Ich muss sagen, schämt euch, wie ihr mit euren Künstlern umgegangen seid. Ich habe ihre Verträge auch gelesen und was sie an Geld verdient hat und wie sie versichert war. Ich weiß alles. Wenn man heute sagt, dass man im Alter kein Geld hat, dann kommt die Öffentlichkeit, ja, da hättest du mal was zurücklegen sollen, ja, und jetzt hier rumheulen. Das ist so gemein, ja, weil ein Künstler hat überhaupt keine Chance, ein normales Leben zu führen. Und die Menschen, wie gesagt, die um die Leute rum sind, die partizipieren alle nur von der Kohle, von dem Ruhm, egal wer es war. Die Ingrid war richtig der Freier von ihren Männern auch. Obwohl sie bildschön war, Sexsymbol. Nein, die hat richtig bezahlt. Also das tat mir so weh auch. Bin froh, dass ich mit ihr im Rollstuhl noch fahren konnte, dass wir tolle Sachen gemacht haben. Ich habe dann Sachen verkauft im Secondhand-Shop und dann habe ich immer das Geld, die Ingrid abholen lassen, weil die durfte ja von ihrem Vormund, die durfte ja gar kein Geld behalten. Jeder Künstler hätte eigentlich eine Mindestrente von verdient, weil er den Menschen so viel Freude bringt. Die Ingrid war eine Ikone. Und sie hat halt finanziell Pech gehabt. Sie hat auch Pech mit den Männern auch gehabt. Aber sie hat Glück im Leben gehabt.
Manuela, hast du Wünsche für die Zukunft?
Oh, weiter trinken können und gesund bleiben dabei. Also danke, lieber Gott. Ich sag nur Champagner. Ich habe noch eine Flasche Paul Roger im Kühlschrank.
Danke, Manuela Mock, dass du unser Gast im HR2 Doppelkopf gewesen bist. Wir wollen natürlich das Ergebnis der Studioaufnahme jetzt hören.
Ja, okay.
Frankfurt Blues.
Oh ja, stimmt, das hätte ich mal vergessen.
Siehste?
Ja, also ist mir sehr gut gelungen. Mein größter Kritiker ist ja hier mit im Studio, ist der Alexander Voss. Dem finde ich überhaupt nicht gut, das Lied. Ich finde es toll.
Dann hören wir jetzt mal rein und bilden uns selbst unsere Meinung.
So sieht's mal aus. Ohren auf, jetzt kommt mein Song.
Frankfurt Blues von Manuela Mock.
Spielt gern dort. Schuhe stehen. Bitte weitergehen, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Vorbei ziehen Rauch und Nebelschwaden. Der Barkeeper macht dir zu den Laden. Tiefe Fallen kannst du nicht aufstehen. Das ist deine Pflicht. In die Tonne getreten und es half dir kein Fliehen und es half dir kein Beten. Ständig dran denken, was hat man dir gepredigt? Alles im Leben wird durch Bezahlung erledigt. Cash, no credit card.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.